Vielen Dank für die Lieder. Gott strahlt in unser Herz und das passt bereits zur Predigt. Wer ist das Herz voll ist, geht der Mund über und ja, über das Wort Gottes rede ich lieber als über Schutzkonzepte. Ich habe aber jetzt ein Problem und zwar das, dass wir mit der Zeit schon relativ fortgeschritten sind und jetzt sollte ich das zumindest irgendwie einholen und wer mich kennt, der weiß, das werde ich kaum schaffen. Aber ich werde mein Bestes geben, das verspreche ich euch. Titel der Predigt, die Krankheit des Herzens. Ende Juli hatte ich begonnen, aus Markus 7 diese Textstelle zu, also nicht genau diese, aber die Verse davor zu predigen. Und in diesen Versen, da ging es, hier die Einleitung dazu, da ging es darum, dass die Obersten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sind von Jerusalem gekommen zu Jesus und zu den Jüngern. Und dann haben diese Leute gesehen, dass die Jünger mit unreinen Händen das Brot essen. Und Markus erklärt uns, was das bedeutet, nämlich mit ungewaschenen Händen das Brot zu essen. Und ich habe versucht zu erklären, dass das Thema der Unreinheit eine geistliche, eine kultische Unreinheit ist, was diese Leute, die Pharisäer und Schriftgelehrten beschäftigt haben, nämlich das Konzept, der Gedanke, dass ein unreiner Mensch nicht in die Gegenwart Gottes kommen kann. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ein System entwickelt, wo sie quasi Reinheit durch äußerliche Maßnahmen, wie zum Beispiel das Händewaschen, entwickelt haben. Und Jesus weist sie wirklich scharf zurecht, indem er sie Heuchler nennt. Also das ist wirklich eine ganz scharfe Zurechtweisung, wenn du als Schriftgelehrter und Pharisäer in der Öffentlichkeit als Heuchler bezeichnet wirst. Und Jesus sagt, diese ganzen Regeln, die sie entwickelt haben, stehen nicht im Wort Gottes, sondern die haben sie aufgrund ihrer Traditionen entwickelt, ihrer Überlieferungen, ihrer Traditionen entwickelt. Und das war ein bisschen das Stichwort dann für mich, nämlich über Traditionen zu reden. Es hat ja jede Gemeinschaft, jede Kirche hat ihre Traditionen und Traditionen können gut sein, aber in dem Fall sind sie sehr, sehr schlecht gewesen. Und ich habe dann ein bisschen, oder habe ein Beispiel rausgegriffen, wo auch wir als Freikirchentraditionen haben, eben zum Beispiel diese Tradition der Sonntagsschule, die ja auch nicht in der Bibel steht. Und das ist ja an sich eine gute Tradition. Nur kann sie dazu führen, und das ist kein Einzelfall, dass die Eltern dann die geistliche Erziehung der Kinder an die Gemeinde delegieren. Darüber habe ich dann ein paar Texte gelesen und einige Gedanken dazu weitergegeben. Und deswegen bin ich nicht fertig geworden mit diesem Text und das möchte ich heute machen. Wir wollen den Text jetzt dann zu Ende lesen und in diesem Text macht Jesus klar, dass bezüglich der Unreinheit es ein viel größeres Problem gibt als ungewaschene Hände. Und Jesus spricht eben dann von der Krankheit des Herzens. Und wir werden eine vernichtende Diagnose Jesu über uns hören. Das ist so ähnlich, wie wenn du putzmunter zum Arzt gehst und der Arzt stellt eine Diagnose bei dir fest, unheilbarer Krebs. Es gibt solche Berichte, dass Menschen das erleben, gehen völlig frisch und munter zum Arzt und bekommen eine vernichtende Diagnose. Und ungefähr so ist das, was wir jetzt dann lesen. Ich möchte euch nur vorbereiten und warnen. Ich möchte aber nicht bei dieser Diagnose stehen bleiben, denn als guter Arzt muss man auch über die Therapie reden. Es wäre furchtbar, wenn der Arzt sagt, sorry, Sie sind unheilbar krank, tschüss. Das wäre furchtbar, das würde einen Menschen niederschmettern. Nein, es geht auch, Jesus, die Heilige Schrift, gibt uns eine Therapie. Das ist das Evangelium. Und diese Therapie ist vergleichbar mit einer Herztransplantation. Das ist die Therapie, die die Heilige Schrift uns vorstellt und die, über die möchte ich dann zum Schluss noch reden. Alles andere als eine Herztransplantation wäre ein Flickwerk an einem todkranken Herzen und der Mensch würde es nicht überleben. So lesen wir nun aus Markus 7, die Verse 14 bis 23. Und er, nämlich Jesus, rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Jetzt sehen wir wieder, Jesus greift jetzt wieder diesen Gedanken auf. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und geht hinaus in den Abort oder in die Latrine, wodurch alle Speisen gereinigt werden. Er sprach aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit oder Schlechtigkeiten, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alles dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Jesus beginnt zur Volksmenge zu reden. Also wir haben die Situation gehabt, die Pharisäer sind gekommen, haben eine Kritik angebracht. Jesus hat sich dagegen gewehrt, hat sie verurteilt als Heuchler. Und jetzt wendet sich Jesus an die Volksmenge. Und danach sehen wir, was wir schon einmal gesehen haben, dass er danach, oder die Jünger fragen ihn dann danach noch genauer und Jesus erklärt ihnen genauer, was er damit meint. Er führt das weiter aus. Und es ist immer das Gleiche, was er sagt, weil es so schwer zu verstehen ist. Schwerpunkte im Text sehen wir innen und außen. Innen ist das Innere des Menschen sein Herz. Außen, das sind die äußerlichen Dinge, das sind materielle Dinge, wie in diesem Fall die Speisen. Das pharisäische Konzept war eben, du wäschst dir die Hände und bist dadurch rein. Und da sagt Jesus, das ist heuchlerisch. Weil, und das hat der Letzten in diesem Text davor gesagt, ein Zitat aus Jesaja, dass sie Gott dienen mit Menschengeboten, aber ihr Herz ist weit entfernt von Gott. Ihr Herz ist weit entfernt von Gott. Und das biblische Konzept von Reinheit und Unreinheit, denn das gibt es ja. Jesus leugnet nicht, dass es das Problem der Unreinheit gibt. Nur er definiert klar und deutlich, was es ist. Es ist nicht, du kannst es nicht äußerlich lösen, das Problem der Unreinheit, weil es ein innerliches Problem ist. Und er sagt, was von außen in den Menschen reinkommt, das Essen, kann den Menschen nicht verunreinigen. Er sagt, er kann nicht verunreinigt werden, sagt er zweimal klipp und klar, weil das so schwer verständlich ist. Er sagt sogar, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt sagt Jesus da mal etwas ganz, ganz Wichtiges. Und in einem Nebensatz dann unten heißt es, wodurch alle Speisen gereinigt werden. Das ist eine Ergänzung, die Markus hier macht, die Apostel erst Jahre später, erst nach Jesu Tod und Auferstehung und Himmelfahrt wirklich verstanden haben, wo Gott Petrus eine Vision gibt, wo unreine Speisen vom Himmel herabkommen und Gott sagt, schlachte und iss und dann sagt Gott dort zu Petrus, was Gott gereinigt hat, das mache du nicht unrein. Also Markus greift hier vor und erklärt in seinem Evangelium, dass vom Gedanken her Jesus hier bereits alle Speisen, alle unreinen Speisen, die für Juden verboten waren, reinigt, weil er ja was ganz anderes wollte. Er wollte das Problem der Unreinheit des Menschen, das wollte eigentlich das Wort Gottes darstellen. Und so kommen wir jetzt zur Diagnose. Was aus innen, aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und ich habe euch vorgewarnt, die Diagnose ist vernichtend. Und viele, viele, viele Menschen wollen das nicht wahrhaben. Was ist denn mit dem Guten in Menschen? Das ist doch extrem, das kann man doch nicht so sagen, dass der Mensch durch und durch böse wäre. Der Mensch ist doch nicht nur schlecht. Und das sind Gedanken, die wir bestens kennen in unserer humanistisch geprägten Welt. Und das sind Gedanken, die wir wahrscheinlich schon jeder von uns einmal irgendwo mitdiskutiert haben. So schlimm kann es ja nicht sein. Ihr Christen, ihr macht immer alles so schlecht. Schauen wir uns an, was Jesus sagt. Jesus sagt oder betont ganz besonders hier die Gedanken. Jesus spricht nicht einmal über die Taten. Jesus spricht hier nur über die Gedanken. Und man muss, und ich habe es hier gemacht, nach dem bösen Gedanken im Text einen Doppelpunkt setzen. Im griechischen Grundtext gibt es keine Satzzeichen. Das heißt, man muss dann Satzzeichen sozusagen sinngemäß ergänzen und manche Bibel machen das auch entsprechend. Es geht um die Gedanken und dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommt eine Aufzählung von diversen Gedanken, die aus dem Inneren des Herzens eines Menschen kommen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand unter uns abstreitet, dass er im Laufe eines Tages böse Gedanken hat. Ich spreche ganz bewusst im Laufe eines Tages. Ich könnte auch sagen im Laufe einer Stunde. Wenn das jemand bestreitet, kann er dann zu mir kommen und ich lade ihn ein, dass er einen Tag lang alle Gedanken, die ihm so durch den Kopf rasen, aufschreibt und sie öffentlich hier vorliest. Also dieses Angebot steht und ich bin überzeugt, es wird niemand kommen. Und zwar aus dem Grund nicht, weil es furchtbar wäre. Also ich möchte es nicht. Ich sage es ganz so, ich möchte meine Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen, im Laufe eines Tages nicht hier vorlesen müssen. Die teile ich teilweise mit meiner Frau. Teilweise. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich sie teilen kann. Schauen wir uns ein bisschen nur diese Punkte an, die hier stehen. Ehebruch, Unzucht. Damit beginnt Jesus. Und in der Bergpredigt sagt er, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, die es nur in seinem Herzen hat, der hat bereits die Ehe mit ihr gebrochen, sagt Jesus. Damit wird genau das hier aufgegriffen, was hier steht. Es beginnt in den Gedanken. Und Ehebruch und Unzucht sind in unserer heutigen Zeit völlig salonfähig geworden. Was man aber nicht sieht, ist, wie viel Elend hinter diesen Sünden steckt. Und das ist der Grund auch, warum in den 10 Geboten es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Weil es sehr destruktiv ist und Elend über uns Menschen bringt. Dann spricht Jesus von Mord. Und man hört immer wieder, dass jemand sagt, ich könnte ihn umbringen. Das heißt, diese Haltung, die steckt in uns drinnen. Jesus spricht von Diebstahl, von Geiz, von Betrug. Übrigens, Geiz und Geldgier werden in der Heiligen Schrift als Götzendienst bezeichnet. Und ich denke, das ist gerade in unserer materialistischen Welt etwas ganz Wichtiges. Und wir opfern heute sehr viel, damit es uns materiell gut gehen kann. Und da muss man wirklich aufpassen, wo ist die Grenze. Dann spricht er von Bosheit oder man könnte besser sagen Schlechtigkeiten. Und ich brauche gar nicht viel darüber sagen. Hochmut, ein großes Problem. Es ist für mich oft erstaunlich, dass auch Menschen, denen ich das von außen nicht ansehen würde, wenn wir dann so ins Reden kommen und dann sagt so ein Mensch, ja, ich habe das Problem, dass ich hochmütig bin. Und ich selber kenne das bestens von mir. Ich ringe mit den bösen Gedanken des Hochmuts. Unvernunft. Torheit, vielleicht wäre es besser, wenn man hier Torheit sagen würde, denn das ist das, was in dem Buch der Sprüche verurteilt wird und beschrieben wird. Die Torheit des Menschen, die Unvernunft. Vielleicht könnte man sagen, das ist, wenn man sagt, so, heute ist alles egal, heute lass man die Sau raus. Karneval, alle Regeln gelten nicht mehr, wir lassen die Sau raus. Das ist töricht, das ist unvernünftig. Und Jesus sagt, das geht nicht. Das sind böse Gedanken. Und diese bösen Gedanken, die belasten unser Gewissen. Also meines zumindest. Sie belasten unser Gewissen und sie machen uns unrein. Jetzt könnte man sagen, naja, so schlimm ist ja das auch nicht, wenn man nur so Gedanken hat, solange es keine Taten sind, dann ist es ja halb so wild, oder? Und ich glaube aber, das stimmt so nicht. Das erste Problem damit ist das, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Gott ist heilig. Er kennt diese Gedanken nicht. Die kommen nicht aus ihm raus. Und Gott kennt unser Herz und es ist unerträglich für ihn. Jetzt in Österreich haben wir viele Leute getroffen, und man redet und redet und redet und so weiter. Und mir ist aufgefallen, bei einem Menschen, den ich gut kenne, dass der relativ viel über Geld geredet hat. Das hat mich schon richtig genervt. Das war mir schon richtig unerträglich, dass man sich nach einem Jahr, wo man sich nicht gesehen hat, über Geld redet. Man würde doch viel lieber reden, wie geht es dir, was machst du, was beschäftigt dich? Nein, Geld. Es war mir unerträglich und ich war dann froh, dass ich nicht mehr also mit jemand anderem gesprochen habe. Und jetzt muss ich aber sagen, dass das noch harmlos ist. Ja, es gibt ganz andere Gespräche, wo ich schon Zeuge war. Ich sage nur mal so das Stichwort typische Männergespräche. Ich war auch schon Zeuge von typischen Männergesprächen. Da wird dir nur noch übel. Speiübel. Und jetzt muss ich sagen, wenn mir schon speiübel wird, wie geht es denn Gott, wenn er diese Gedanken, die in unserem Herzen sind, sieht? Ich glaube nicht, dass Gott die Ewigkeit mit Menschen verbringen will, die voller Bosheit sind. Es ist unerträglich für Gott. Daher reichen auch schon die Gedanken. Und hier bestätigt Jesus das Konzept der Unreinheit, das Herz ist unrein, es kommen unreine Gedanken raus. Der Mensch ist dadurch unrein. Und der Prophet Jeremia sagt einmal so, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Unheilbar, wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einen jedem zu geben, nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar. Eine tödliche Diagnose. Und mit diesem Text kommen wir zum zweiten Problem, nämlich, dass das Herz und die Gedanken und die Taten in einem direkten Zusammenhang stehen. Also über Gedanken könnte man vielleicht noch streiten, aber das Problem ist, dass Gedanken zu Taten werden. Das, was uns beschäftigt, das, was in unserem Herzen steckt, und wenn wir uns damit beschäftigen, wird früher oder später zu einer Tat werden. Wenn man sich mit Unzucht und Pornografie beschäftigt und das immer wieder tut, dann wird das früher oder später zu Unzucht und Hurerei in der Tat führen, und dafür gibt es unzählige Belege. Also das ist auch psychologisch nachgewiesen, dass das so ist, dass Gedanken zu Taten führen. Und Jesus sagte mal, wer die Sünde tut, also jeder, sagt er, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Also du kannst dir das nicht aussuchen, das ist eine Krankheit. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir Jesus zustimmen, dass da irgendetwas mit uns nicht stimmt. Du kannst da sagen, ich habe keinen Mord begangen. Du kannst auf der menschlichen Ebene sagen, ich bin besser als der. Aber Gott gegenüber kannst du das nicht. Und auch wenn man auf der menschlichen Ebene nachbohren würde, bin ich sicher, dass man so manche Leiche im Keller finden würde, die dem Maßstab Gottes einfach nicht gerecht werden. Und an der Stelle, wenn wir über das Herz reden, ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass im biblischen Denken das Herz nicht nur die Emotionen sind. In unserem Sprachgebrauch verwenden wir den Begriff Herz, wenn wir von unseren Emotionen sprechen. Im biblischen Denken ist das nicht so. Im biblischen Denken ist das Herz viel mehr als die Emotionen. Das Herz ist auch Sitz der Emotionen. Aber wie wir gesehen haben, sind zum Beispiel die Gedanken, das Denken und auch der Verstand im Herzen angesiedelt. Und diese Trennung zwischen Kopf und Herz kennt die Bibel nicht. Sondern die Bibel sagt ganz klar, wenn du etwas nicht im Herzen hast, im Sinne, dass du es tust, dann hast du es nicht verstanden. Sie kennt diese Trennung zwischen Kopf und Herz nicht. Und was auch noch im Herzen sitzt, ist der Wille des Menschen. Wille, Denken, Verstand und Emotionen. Das ist alles Teil des menschlichen Herzens und man kann sagen, das Herz ist die Persönlichkeit an und für sich. Und diese Persönlichkeit, sagt Jesus, die ist böse. Und wenn ich das so sage, dann glaube ich, dass die Diagnose noch viel vernichtender ist, als wir es vielleicht durch den Ausspruch, den Jesus hier getan hat, den Anschein hat. Und ich habe bei der Vorbereitung an einen Vers denken müssen aus dem ersten Buch Mose, wo Gott etwas sagt vor der Sintflut. Und da sagt Gott etwas, das ist wirklich erschütternd, also bevor dann die Sintflut kommt. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen, alles Denken der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Furchtbarer Vers. Dann bringt Gott die Sintflut über die Welt, aber die Sintflut hat dieses Wesen des Menschen nicht auslöschen können. Was Gott gemacht hat, ist, dass er das Böse eingeschränkt hat, indem wir nur noch circa 80 Jahre leben. Und nicht mehr 800, wie wir lesen, das vor der Sintflut war. Also Gott hat das Böse ein bisschen beschränkt sozusagen, aber es ist immer noch da. Es ist nicht geheilt worden. Ja, man könnte viel darüber sagen. Ist es wirklich so dramatisch, ja oder nein? Ich möchte nur etwas ganz kurz euch zeigen, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe, ein Buch eines nichtchristlichen Autors, Die Lust am Bösen. Dieses Buch hat mich geschockt, total geschockt. Dieser Mann schreibt über Gräueltaten, die er als Reporter weltweit erlebt hat, berichtet hat, zum Beispiel die Gräueltaten im Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien. Also das ist unfassbar, was da geschehen ist. Menschen, die vorher Jahre und Jahrzehnte lang zusammengelebt haben, sind plötzlich wie Tiere aufeinander losgegangen. Oder der Völkermord in Ruanda, wo in kürzester Zeit knapp eine Million Menschen ermordet wurden. Und er hat sich gefragt, wo kommt das her? Warum tun Menschen das? Und er hat sich aber nicht nur das gefragt, sondern auch, warum tun Menschen bei uns Gräueltaten? Das kommt ja auch bei uns vor. Sicher nicht in diesem Maß, wie da jetzt in Afrika, was ich das Beispiel, oder wie in Jugoslawien. obwohl ich mir nicht sicher bin, was passiert, wenn einmal so richtig die Gesellschaft polarisiert ist, was da auch bei uns an Gewalt geschehen kann. Und das sehen wir teilweise, lesen wir ja auch in den Zeitungen, völlig maßlose Proteste in Stuttgart, völlig maßlos, voller Hass, Gewalt. Und er hat sich gefragt, warum? Und sein Resümee ist furchtbar. Also er fragt sich, warum die Erklärungsversuche von ethnisch-religiösen Konflikten, weil man könnte sagen, ja gut, das ist ein religiöser Konflikt, die verschiedenen Glaubensrichtungen bekämpfen sich da, oder postkoloniale Traumata. Man sagt, ja, ist ja klar, dass es in Frankreich, in Afrika so drunter und drüber geht, wegen dieser ganzen Kolonialismus. Das sagen ja viele, dass das der Grund ist. Zerrütteten Familien, ökonomischer Benachteiligungen. Warum diese Erklärungen nicht ausreichen? Es ist Teil einer Erklärung, aber sie reichen nicht aus. Und er zieht den Schluss, es gibt die Lust am Bösen als eine eigenständige, irrationale, mächtige Kraft. Ein furchtbares Urteil. Rein aufgrund von Beobachtungen, rein aufgrund von Interviews kommt er zu diesem Ergebnis. Und es erinnert uns, der Untertitel des Buches lautet ja, warum Gewalt nicht heilbar ist, erinnert uns an Jeremia. Der sagt, das Herz ist unheilbar krank. Und sogar der Apostel Paulus kämpft mit diesem Problem, dass er einerseits sagt, ich habe Freude am Guten und auf der anderen Seite sehe ich ein Gesetz in mir, das diesem Gesetz des Guten widerstreitet und Lust am Bösen hat. Nicht, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, das Gute nicht wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das sagt jetzt ein Mann, ein Apostel, der Freude am Gesetz Gottes hat. Der das Gesetz und die Ordnungen Gottes als etwas Gutes anerkennt. Und trotzdem ringt er mit dem und er spricht noch viel mehr in diesem Kapitel 7 vom Römerbrief. Das könnt ihr dann einmal lesen. Und so müssen wir, mache ich als Fazit die Aussage, das Böse ist eine eigenständige Kraft in uns, in unserem Inneren, in unserem Herzen, in unserem Fleisch, sagt die Bibel. Das sind biblische Termini. Das Fleisch ist die unerlöste Natur des Menschen. Paulus spricht einmal auch von dem Leib des Todes. Ja, und diese Tatsache sollten wir als wahr akzeptieren, denn wenn wir das nicht tun, dann kann es sein, dass wir wie Menschen sind, die zum Arzt gehen, putzmunter. Der Arzt sagt, mein lieber Freund, du hast einen Gehirntumor, du wirst bald sterben. Und du sagst, ich sehe nichts, ich spüre nichts. Keine Therapie, zack, was ist die Konsequenz? Die Konsequenz wird der baldige Tod sein. Und wie gesagt, ich möchte nicht bei dieser furchtbaren Diagnose stehen bleiben. Das wäre lieblos, das wäre furchtbar. Und da müssen wir auch als Christen wirklich aufpassen, dass wir nicht nur das Böse sozusagen an die Wand malen und alles schlecht machen. Und es ist, wie soll ich sagen, es braucht Ausgewogenheit, dass wir diese Wahrheit mit der anderen Wahrheit des Evangeliums immer wieder parallel sagen. In der Reformation war die totale Verdorbenheit des Menschen eine ganz wichtige Erkenntnis. Die Reformatoren haben gesagt, es reicht nicht, etwas Gutes tun zu wollen, eine Pilgerfahrt zu machen, zu fasten, zu spenden, sich selbst zu geißeln und was es da alles gab. Es reicht nicht. Es braucht eine radikale Therapie. Und das ist das Interessante an der Reformation, dass sie auf der einen Seite die totale Verdorbenheit des Menschen lehrt, das kann man nachlesen in vielen reformatorischen Schriften, und auf der anderen Seite ein radikales Evangelium, das den Menschen vollkommen heilt. Und so lesen wir, in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, im Buch Jeremia, 600 Jahre vor Christus, die Verheißung eines neuen Bundes, dass Gott sein Gesetz in unser Inneres legen wird, auf unser Herz schreiben wird. Ich werde mein Gesetz schreiben, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Das ist eine vollkommene Heilung. Und hier nun die Stelle mit der Herztransplantation. Und ich werde euch ein neues Herz geben, sagt der Prophet Hesekiel, der zur selben Zeit gelebt hat wie Jeremia. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist das Evangelium. Das Herz ist vollkommen verdorben und Gott schenkt uns ein neues Herz. Und der Hauptfaktor in dem neuen Bund ist Gott. Ich werde machen. Ich mache das. Ich werde dafür sorgen. Der Hauptfaktor im christlichen Leben ist nicht der Mensch, sind nicht wir. Es ist Gott. Und das ist die frohe Botschaft. Denn wenn ich in mich schaue, so wie Paulus ehrlich war und in sich geschaut hat, dann muss ich sagen, es gibt kein Entkommen. Die einzige Lösung, die einzige Rettung ist das, dass Gott in mir etwas anderes schafft. Dass Gott seinen Heiligen Geist in mich hineinlegt. Zuerst vergibt er mir alle Sünden, also Gott reinigt mich und dann nimmt der reine, heilige Gott durch seinen Geist Wohnung in mir. Das ist die Hoffnung. Das ist die Frohbotschaft des Evangeliums. Wenn, so wie Paulus in Kapitel 7 von Römer seine Not beschreibt, dann gibt es ein Kapitel 8, wo Paulus darüber spricht, wie er durch den Heiligen Geist das überwinden kann. Das ist das Evangelium. Also das war nur ganz kurz ein Ausblick auf die Therapie, die die Heilige Schrift uns gibt. So möchte ich zum Schluss kommen. Die Diagnose ist verheerend und vernichtend. Und wir müssen an dieser Diagnose festhalten. Das ist Teil unserer christlichen Identität, der christlichen Lehre, dass der Mensch vom Wesen her verdorben ist. Das ist die schlechte Nachricht des Evangeliums, wie ein Prediger es genannt hat. Und die gute Nachricht ist die, dass es eine vollkommene Heilung gibt. Es gibt einen Ausweg. Es gibt eine Lösung. Wir müssen nicht verharren in diesem Fluch des unreinen, des bösen Herzens. Dazu braucht es eine echte Herztransplantation sozusagen. Und dazu möchte ich wirklich einladen, wenn jemand Jesus noch nicht kennt, ich möchte einladen, sich mit ihm zu beschäftigen, weil er hat die Kraft, unser Herz zu transplantieren, unser neues Herz zu schenken. Und uns, die wir Jesus bereits nachfolgen, möchte ich daran erinnern, es sind nicht wir in unserer Kraft, die uns fähig machen, nachzufolgen, sondern es ist der Heilige Geist Gottes in uns. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für das Evangelium, dass es letztlich wirklich eine frohe Botschaft ist. Herr, wir müssen zur Kenntnis nehmen und es ist demütigend für uns Menschen, wenn wir das Urteil Gottes über uns hören. Es demütigt uns. Und wir bekennen, dass wir auch als Christen nicht besser geworden sind im Sinne, dass wir jetzt vollkommen wären, sondern wir bekennen, Herr, dass du es bist, der in uns wirkt, sodass das Gute, das wir tun, aus deiner Kraft gewirkt wird. Das wollen wir zu deiner Ehre sagen, wir wollen dich anbeten dafür, wir wollen dir Dank sagen dafür. Und immer wieder neu beten wir, dass wir als Gemeinde diese Wahrheiten leben. In der Gnade leben, denn das ist Gnade. In der Barmherzigkeit leben, dass wir uns umeinander bemühen, ringen umeinander, sodass der Wille Gottes geschieht unter uns. Ich bitte in Jesu Namen. Amen.